Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mit Philipp Schnee.
Das Institut für Zeitgeschichte in München ist eine der wichtigsten geschichtswissenschaftlichen Institutionen in Deutschland. Eine, die maßgeblich die Auseinandersetzung, die Aufarbeitung der NS-Zeit vorangebracht hat. Die Gutachten zu den Auschwitz-Prozessen in den 1960er Jahren zum Beispiel, die stammten aus diesem Haus. Und zuletzt auch die kritische Gesamtausgabe von Hitlers Mein Kampf. Ein wichtiger Impulsgeber also, einerseits. Andererseits ein Kind seiner Zeit. Altnazis forschten dort zum Nationalsozialismus, jüdische Historiker wurden ausgebremst. In der Geschichte des Münchner Instituts selbst kann man all die Ambivalenzen der deutschen Erinnerungspolitik, der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit verdichtet sehen. Vor 70 Jahren, im Mai 1949, nahm das IFZ in München seine Arbeit auf. Tobi Krone erzählt diese ambivalente Geschichte dieser geschichtswissenschaftlichen Institution.
Der Plattenbau in der Münchner Leonrothstraße ist zwar schon ziemlich in die Jahre gekommen, doch die Innensanierung geht voran. Andreas Wirsching empfängt einen in dem Institut, das er seit 2011 leitet.
Das Institut für Zeitgeschichte hat auf der einen Seite seit seiner Gründung ein Alleinstellungsmerkmal durch die Erforschung der NS-Geschichte, auch der Erforschung des Holocaust und allem dem, was damit zusammenhängt. Da ist das Institut auch mit seiner doppelten Aufgabe, Forschung und Archiv und Bibliothek bereitzustellen, weltweit der beste Ort zur Forschung. Das kann man, glaube ich, ohne Übertreibung sagen.
Wenn es heute einen Ort gibt, an dem kritisches Schriftmaterial aus den Jahren 1933 fortfolgende aufgearbeitet werden, seien es Ministerialakten wie die des Auswärtigen Amtes, sei es Archivmaterial von deutschen Mittelstandsunternehmen wie Dr. Oetker oder Flick, man vertraut der Expertise der Historiker aus München und inzwischen einer Filiale in Berlin. Auch die vielbeachtete, kommentierte Neuedition von Hitlers Bestseller Mein Kampf entstammt dem IFZ. Ebenso wie die Entscheidung, 2013 ein Zentrum für Holocaust-Studien zu gründen, um noch stärker die Opferperspektive in den Fokus zu nehmen. In diesem Sommer nun werden Holocaust-Forscher aus der ganzen Welt zum ersten Mal überhaupt in Europa ihren Kongress Lessons and Legacies abhalten, auf Einladung des IFZ in München. In den 70 Jahren, auf die es nun zurückblickt, hat das Institut sich gewandelt, attestiert der Kulturwissenschaftler Nikolaus Berg vom Leipziger Dubno-Institut für jüdische Geschichte und Kultur in Leipzig.
Am Beginn wurde vor allen Dingen Widerstandsthemen auf die Agenda gesetzt. Heute haben wir dort ein etabliertes Zentrum für Holocaust-Studium, das international vernetzt ist und auf der Höhe der internationalen Forschung steht.
Nikolaus Berg hat in einer umfassenden Studie aufgearbeitet, wie sich westdeutsche Historiker nach dem Krieg an das Thema Nationalsozialismus herantasteten. Das IFZ war 1949 gegründet worden, um eine jüngere Vergangenheit zu erforschen, von der die Universitäten lieber die Finger ließen. Etwa die Biografien von NS-Tätern. Die Gutachten zu den Angeklagten der Frankfurter Auschwitz-Prozesse in den 60er Jahren stammten aus dem Münchner Institut. Die große Übersichtsstudie sucht man in den Anfangsjahren des IFZ vergeblich. Dazu Magnus Brechtgen, der stellvertretende Direktor.
Das war sozusagen die Kernarbeit des Instituts für Zeitgeschichte, das damals auch sehr wenig Personal hatte. Also insgesamt waren da 12 Personen beschäftigt und in den Jahren so von 59 bis 62 sind ungefähr 3000 Gutachten erstellt worden von einem halben Dutzend Personen im Kern, muss man sagen. Das heißt, es gibt eine intensive Beschäftigung an sich mit spezifischen Detailthemen, aber es gibt kein Großwerk und keine Großanalyse aus der Zeit heraus.
Doch in seinen Anfangsjahren wurde das IFZ ausgerechnet zum Spielball der alten Reichseliten. Willi Winkler, Journalist der Süddeutschen Zeitung, hat ein Buch über die personellen NS-Kontinuitäten in der jungen Bundesrepublik geschrieben.
Nicht ohne Grund bekam das Institut sehr früh den Beinamen Institut zur Förderung des Nationalsozialismus, weil ehemalige Nationalsozialisten dort tätig waren. Zwei spätere Chefs waren NSDAP-Mitglieder, aber vor allem die Wehrmacht, die ehemalige Wehrmacht hat ihre Geschichte dort schreiben können.
Zum Beispiel ein gewisser Hermann Förtsch. Dieser Mann war General unter Hitler und war zwar von den Amerikanern freigesprochen worden, nun aber arbeitslos. Wie gut für ihn, dass nach dem Krieg ein alter Kamerad an ihn dachte. Reinhard Gehlen, Chef einer Geheimdienstorganisation im Auftrag der Amerikaner, die später den Namen Bundesnachrichtendienst bekommen sollte. Gehlen war nicht nur sehr daran interessiert, die Unschuld der Wehrmacht an Kriegsverbrechen zu beweisen, sondern auch gut vernetzt mit der CSU, die maßgeblich für die Finanzierung des in Bayern ansässigen IFZ sorgte. Dort platzierte man auf Gehlens Bitte hin Hermann Förtsch.
Also er hatte keinerlei wissenschaftliche Qualifikation, davon spricht er selber. Aber sein Vorgesetzter, beziehungsweise der im Institut Vorgesetzte Hans Speidel, sagt, das ist eine ideale wissenschaftliche Fachkraft, also was glatt gelogen ist, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Und er bearbeitet für uns dieses Detail, wie die Wehrmacht von Hitler geknechtet wurde.
Erzählt Willi Winkler, der Zugang zum Nachlass Gehlens hatte. Der Vorgesetzte Hans Speidel war übrigens Adjutant unter Erwin Rommel. Der heutige Direktor am IFZ, Andreas Wirschink, hat Vorbehalte gegenüber der damaligen Studie und ihrem Autor Förtsch. Wäre es heute möglich, dass ein General die Geschichte seiner eigenen Armee schreibt? Klare Antwort.
Nicht dem Institut für Zeitgeschichte. Das wäre kaum vorstellbar.
Gleichzeitig grenzten die neuen deutschen Zeithistoriker jüdische Kollegen aus. Etwa den Wiener Emigranten Raul Hilberg und seine Untersuchung Die Vernichtung der europäischen Juden. Er analysierte etwa die Akten der Reichsbahn, um den Eifer der kleinen Beamten bei der Judenvernichtung nachzuweisen. Heute ist es ein Standardwerk. Gutachten des IFZ in den 60er und auch in den 80er Jahren rieten interessierten Verlagen allerdings ab von einer Übersetzung. Nikolaus Berg.
In den 60er Jahren lautete die Argumentation erstaunlicherweise, es ist zu spezialistisch und wir sind selbst dabei, etwas Entsprechendes zu schreiben. Und in den 80er Jahren heißt es fast so ein bisschen wie spiegelbildlich, wir wissen das doch alles jetzt schon längst. Das Buch sei gar nicht mehr auf dem Stand der Forschung.
Erst nachdem der Fischer Verlag schließlich 1990 das Werk übersetzt hatte, kam dann die deutsche Geschichtsforschung auf den Stand Raul Hilbergs und dessen Erforschung des Holocausts als ein von der breiten Gesellschaft getragenes Verbrechen. Mitschuldig an dieser Verzögerung waren auch die Gutachter vom IFZ. Den Grund für ihre Ablehnung sieht Berg darin, dass sie Konkurrenz für ihre Forschung fürchteten. IFZ-Direktor Andreas Wirschink ist anderer Meinung.
Ich glaube sehr viel stärker, dass es gewissermaßen eine epistemologische Vorstellung gewesen ist. Dass man gedacht hat, jemand, der jetzt wie Josef Wulff oder Saul Friedländer oder eben auch Raul Hilberg unmittelbar biografisch betroffen ist vom Holocaust, der könne nicht wirklich dem entsprechen, was man als wissenschaftlich objektives Arbeiten damals verstanden hat.
Im Umgang mit jüdischen Historikern steht das IFZ paradigmatisch für die bundesdeutsche Geschichtswissenschaft. Der aktuelle Direktor Andreas Wirschink denkt darüber nach, die Geschichte des Instituts aufarbeiten zu lassen, von externen Forschern, aber mit Unterstützung durch die hauseigene Infrastruktur. Nikolaus Berg würde diesen Schritt begrüßen.
Die Geschichte als Ganze, die muss noch erzählt werden. Und ich bin der Meinung, dass das Institut für Zeitgeschichte dabei natürlich ein eigenes Interesse haben sollte, daran beteiligt zu sein, dass das auf einen guten Weg kommt.
Tobi Krone über das Institut für Zeitgeschichte. Vor 70 Jahren wurde es gegründet. Zeit wohl für eine kritische Bestandsaufnahme, für eine zeithistorische Beschäftigung mit dem Institut selbst. 98,77% aller Stimmen. 98,77% Zustimmung. Das darf man wohl einen Wahlerfolg nennen. Im Mai 1989 erzielte die Einheitsliste der Nationalen Front dieses Traumergebnis bei den Kommunalwahlen in der DDR. Und alle wussten, das Ergebnis ist gefälscht. Wie bei den vorherigen Wahlen auch. Nur, das war der Unterschied, diesmal konnten einige DDR-Bürger das auch nachweisen. Sie hatten eine eigene, unabhängige Wahlbeobachtung organisiert. Für viele ein Schlüsselerlebnis, das ihnen Mut gab im Kampf gegen die SED. Ein Schub für die DDR-Opposition, der sich nicht zuletzt auf die Massenproteste im Herbst 1989 auswirken sollte. Josephine Schulz über den 7. Mai 1989, ein Anfang vom Ende der Mauer.
Die Kommunalwahlen im 40. Jahr unseres Arbeiter- und Bauernstaates wurden zu einem eindrucksvollen Votum für die Kandidaten der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik.
Am Abend des 7. Mai 1989 verkündet Egon Krenz in der Aktuellen Kamera das offizielle Ergebnis der Kommunalwahlen in der DDR. Über 98% Zustimmung für die Einheitsliste der Nationalen Front. Gegenstimmen 1,15%.
Es ging ein dermaßenes Gröhlen durch diesen riesengroßen Keller, als Krenz das Ergebnis sagte. Ja? Also wir waren uns einfach sicher, jetzt haben wir gewonnen. Sie haben so deutlich gefälscht und wir haben so deutlich das Gegenteil erwiesen. Jetzt sind sie in der Falle.
Der Theologe Stefan Bickert ist an diesem Abend zusammen mit rund 200 anderen in der Elisabethgemeinde in Berlin. Hier finden sich Bürgerrechtler und kirchliche Oppositionelle zusammen, die etwas gewagt hatten, was laut DDR-Wahlgesetz zwar erlaubt, aber keinesfalls erwünscht war. Die öffentliche Kontrolle der Auszählung der Stimmen. Überall in der DDR hatten sich an diesem Tag hunderte Menschen zur Wahlbeobachtung organisiert. Ein absolutes Novum und angesichts der über 1000 Wahllokale eine enorme logistische Herausforderung. Allerorten meldeten die Freiwilligen die von ihnen beobachtete Höhe der Nein-Stimmen. Und die lag weit über den offiziell verkündeten Zahlen, an vielen Orten bei um die 10%. Im Berliner Bezirk Weißensee gelang den Bürgerrechtlern sogar eine quasi lückenlose Wahlbeobachtung. In 66 von 67 Stimmlokalen wurde kontrolliert und der Wahlbetrug damit zweifelsfrei nachgewiesen.
Es sind immer zwei Leute ins Wahllokal gegangen, damit man Augenzeugen hatte für das entsprechende Ergebnis. Was nur eine Person hatte, wurde nicht mitgezählt.
Thomas Krüger, heute Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, war damals Vikar bei der Kirche von unten in Berlin.
Und es war so, dass im Prenzlauer Berg an die 15% Nein-Stimmen, jedenfalls bei den ausgezählten Wahllokalen, festzustellen waren. Und in Weißensee und in Friedrichshain waren das höhere Einstellige, ich glaube zwischen 7% und 9%.
Für die DDR-Führung ging es bei den Kommunalwahlen im 40. Jahr des Bestehens der Republik um viel. Die Wahl sollte positive Aufbruchsstimmung signalisieren, in einer Zeit, in der die Krise des Systems immer offensichtlicher wurde. In der Sowjetunion hatte Michail Gorbatschow mit Glasnost und Perestroika einen neuen Kurs eingeschlagen und Ungarn hatte wenige Tage zuvor die Grenze zu Österreich geöffnet. Die SED dagegen zeigte sich reformunwillig. Zwar war es im Frühjahr 1989 noch ruhig auf den Straßen, aber unter der Oberfläche brodelte es. Die Zahl der Ausreisewilligen wurde immer größer und in kleinen, informellen Gruppen organisierten sich die Bürgerrechtler.
Und für mich war deshalb auch im Kopf immer, es gibt Leute, die leisten Widerstand, aber wir sind eigentlich sehr wenige. Und es gab auch nicht wirklich eine große Vernetzung.
Christoph Matschi sitzt heute für die SPD im Bundestag. Am 7. Mai vor 30 Jahren war der junge Theologe Wahlbeobachter in Thüringen.
Das Faszinierende war, dass wir am Ende rauskamen mit Ergebnissen von fast 10% Nein-Stimmen. Und das hieß in einer Stadt wie Jena, 10.000 Leute haben Nein gesagt. Das konnte ich mir bis dahin überhaupt nicht vorstellen. Und das war natürlich auch ein erhebliches Moment des Mutmachens, dass man plötzlich festgestellt hat, das sind nicht nur 20 oder 30 oder auch mal 100 Leute, die irgendwo auf die Straße gehen und protestieren oder ein Friedensgebet machen. Nein, das sind Tausende. Das war sozusagen das große politische Momentum für mich an diesem Abend.
Wählen gehen, das hieß in der DDR Falten gehen. Auf der Einheitsliste der Nationalen Front standen nur Kandidaten, die von der SED abgesegnet waren. Der Versuch von Bürgerrechtlern, eigene Kandidaten aufzustellen, misslang weitgehend. Als Wähler reichte es aus, den Wahlzettel zu falten und in die Urne zu werfen, um die erwartete Zustimmung zur Nationalen Front zu geben. Wer die Wahlkabine benutzte, war suspekt. Und um mit Nein zu stimmen, musste man alle Namen auf der Liste einzeln durchstreichen. Matschi erinnert sich, wie unter Oppositionellen im Vorfeld darüber debattiert wurde, ob man diese Scheinwahl boykottieren solle oder mit Nein stimmen und die Auszählung kontrollieren solle.
Für mich war das nicht selbstverständlich, dass wir zur Wahl gehen, in die Wahllokale gehen, weil ich kam aus einer harten Ablehnungslinie. Das war meine erste Wahl, zu der ich überhaupt hingegangen bin. Also für mich war immer klar, wenn in der DDR gewählt wird, um diesem System zu zeigen, dass man das nicht akzeptieren kann, gehst du nicht hin.
Der bewiesene Wahlbetrug änderte einiges. Die Glaubwürdigkeit der DDR-Führung war an einem Tiefpunkt und die Empörung in der Bevölkerung groß. Nach der Wahl stellten Bürgerrechtler Strafanzeigen, aber auch Bürger machten sogenannte Eingaben, so hießen in der DDR die Beschwerden bei den Behörden. In Leipzig und Berlin fanden Straßenproteste gegen den Wahlbetrug statt. Aber vor allem brachte der 7. Mai die Oppositionellen näher zusammen und gab ihnen Selbstvertrauen. Thomas Krüger.
Von da an nahm tatsächlich die Sache ihren Lauf. Ich würde sagen, es hat nicht damit angefangen und es ist auch nicht das einzige Schlüsselereignis, sondern es hat einen starken Vorlauf, aber sozusagen es ist ein Durchlauferhitzer, ein Beschleuniger gewesen.
Auf Seiten der DDR-Führung passierte zunächst aber nichts. Von Eingeständnis oder politischen Konsequenzen angesichts des bewiesenen Wahlbetrugs keine Spur. Dass kaum ein halbes Jahr später die Mauer fallen und damit das Ende der DDR einläuten würde, weil nicht mehr nur ein paar wenige mutige, sondern zehntausende Menschen ihre Wut auf die Straße tragen würden, das konnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnen. Aber, so meint Steffen Bickert,
dieses Empörungspotenzial aufzurufen, diesen sozusagen den leisen Widerspruch hin zu einem offenen Protest zu führen, das war der Punkt, der uns damals gelungen ist. Deshalb ist für mich auch der 7. Mai sowas wie ein Erstdatum meines persönlichen Erlebens des Jahres 1989.
Ein Schlüsselerlebnis vieler DDR-Oppositioneller im Jahr 1989, die Aufdeckung der Wahlfälschung der Kommunalwahl. Josephine Schulz hat auf einer Historikerkonferenz der SPD-Bundestagsfraktion Zeitzeuginnen getroffen.